Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 31. Folge begrüßt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DKG, Professor Dr. Henriette Neumeier, Professor Dr. Leila Haarhaus-Wähner. Sie hat am 1. Oktober 2024 die Professur für Hand-, Replantations- und Mikrochirurgie der Charité übernommen.
Ich begrüße einen ganz spannenden Gast heute bei uns im Podcast, und zwar Frau Professorin Leila Haarhaus-Wähner. Sie ist seit dem 1. Oktober 2024 Inhaberin der ersten W3-Professur für Hand-, Replantations- und Mikrochirurgie an der Charité. Gleichzeitig hat sie die Leitung der entsprechenden Klinik am BG-Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin inne. Willkommen, Frau Haarhaus-Wähner.
Vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, wie ich schon berichtet habe, sehr gerne, weil Sie wahnsinnig viel zu berichten haben, wie wir schon im Vorgespräch bemerkt haben. Nicht nur, weil Sie ein unglaublich hochspezialisiertes medizinisches Fachgebiet betreuen und, glaube ich, eine der wenigen Personen sind, die ich anrufen würde, wenn eine Hand, ein Finger, vielleicht sogar eine Gliedmaße zu replantieren wäre. Und die einzige, die ich bislang persönlich sprechen durfte, die eine Robotikhand implantieren kann und Menschen so ein ganz neues Leben ermöglichen kann. Aber bevor ich so viel selbst berichte, würde ich Sie gerne bitten, sich einmal selbst ein wenig vorzustellen und uns einen Einblick zu geben.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Leila Haarhaus-Wähner. Ich bin 44 Jahre alt und bin seit kurzer Zeit erst hier in Berlin, seit 3 Monaten, und habe vorher meinen Werdegang lange Zeit in der Pfalz verbracht. Das fing eigentlich schon mit meinem Studium an. Ich habe überwiegend in Mainz studiert, dann war ich noch in Freiburg und über einen kurzen Ausflug 3 Jahre an die Universitätsmedizin in Göttingen kam ich dann 2009 eigentlich nach Ludwigshafen, letztlich an die BG-Klinik dort, und habe dort den Weg zur plastischen Chirurgie, dann zur Handchirurgie, Mikrochirurgie machen dürfen, habe dort dann noch von dort aus 1 Jahr lang in Taiwan verbringen dürfen. Dort habe ich so ein Fellowship, nennt sich das, so ein Auslandsjahr verbracht am größten Krankenhaus der Welt, ganz, ganz spannend. Ja, und hatte eigentlich immer gedacht, ich bleibe dort, weil über die Jahre ist es ja so, baut man sich seine Struktur auf, und das war eine sehr, sehr gute Struktur dort, und ich habe immer gesagt, da müsste schon viel passieren, dass ich hier nochmal weggehe und ein gutes Angebot kommen, und das kam tatsächlich eben mit dieser neuen Position hier in Berlin, mit dieser ersten Professur für Handchirurgie überhaupt in Deutschland, ersten W3-Professur überhaupt. Und das ist natürlich eine Herausforderung gewesen, die wollte ich gerne nutzen und angehen. Und ja, seitdem bin ich hier.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Und wir hören hier schon ganz viel Ambition und Motivation, neue Dinge auszuprobieren und sich nochmal neuen Herausforderungen zu stellen. Insgesamt, wenn man auf Ihren Lebenslauf blickt, ist der ja extremst geschwind, sage ich mal. Sie sind durch die Station nur so durchgefegt. Studium in Regelstudienzeit, Promotion, Facharztzeit, wirklich in Rekordgeschwindigkeit absolviert. Und gleichzeitig in so jungen Jahren, das darf man, glaube ich, schon noch sagen, also wirklich an einer exponierten Stelle im Medizinsystem. Was treibt Sie an und wie sind Sie drauf gekommen, überhaupt in diesen spezialisierten Ast zu gehen der Medizin?
Das ist eine gute Frage, und ich glaube, das Wichtigste ist, das war gar nicht von Anfang an mein Ziel. Ich bin relativ ergebnisoffen, will ich jetzt mal sagen, gestartet. Mein Anspruch war schon immer, und so hat mich mein Vater eigentlich immer großgezogen, dass er gesagt hat, wenn du was machst, dann mach es auch richtig oder lass es sein. Und das war immer das. Also wenn ich mich für was entschieden hatte, dann wollte ich es auch richtig machen, und hatte dann auch so die innere innere Motivation da, dann auch sehr, sehr gute Leistung abzugeben und abzuliefern. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Motor und der Treiber dahinter. Und dann, ja, dann geht man relativ offen seinen Weg. Und ich hatte nie vor, irgendwann mal die Professur an der Charité für Handchirurgie zu übernehmen, hatte gezielt diesen Weg verfolgt, sondern es hat sich entwickelt. Es haben sich Türen geöffnet, es haben sich Möglichkeiten gegeben. Es waren auch Positionen, die einfach zu besetzen waren, die gerade frei waren, die mich so ein bisschen geleitet haben in den Weg. Und hat man sich zuerst entschieden, ein chirurgisches Fach zu machen. Dann hat man sich entschieden, eben in die plastische Chirurgie, Mikrochirurgie zu gehen. Und so spezialisiert sich das immer weiter. Dann hat man sich die Handchirurgie da im Speziellen ausgesucht, bis man dann so seinen Weg, seine Spezialisierung entwickelt hat. Und das dann natürlich auch immer gleichzeitig wissenschaftlich begleitet hat, um ja am Ende vielleicht dann doch hier zu sein, wo ich jetzt bin.
Ja, Stichwort Exzellenz, weil Sie sind ja an einem Ort auch jetzt angekommen, der definitiv für Exzellenz steht, nicht nur national, sondern auch international. Wenn man so darauf guckt, ich erinnere mich gerade zurück an meine erste Formulatur in der Chirurgie und da habe ich einen riesigen Beutel Nahtmaterial bekommen von zwei wirklich tollen Oberärztinnen, die da damals gerade interimistisch die Leitung innehatten und die gesagt haben, üb mal.
Schön.
Wie kommt man auf das Level an Chirurgie, das man braucht, um wirklich ganz feinste Gefäße zusammennähen zu können und vor allen Dingen auch einen Plan entwickeln zu können, wie man jetzt die, ich sag's mal laienhaft, Anschlüsse aller Strukturen gewährleisten kann, sodass ein Mensch wieder funktionstüchtig greifen kann und seine Hände in seinem Leben einsetzen kann. Wie gelangt man an den Punkt? Haben Sie auch Beutel mit Nahtmaterial durchgeübt oder wie sind Sie da vorgegangen?
Natürlich. Also, ich glaube, am Anfang entscheidet man für sich, geht man eher so den eher theoretischen, vielleicht internistischen Weg oder ist man doch praktisch und handwerklich veranlagt und das ist die Chirurgie am Ende ja auch ein Handwerk und verfolgt lieber diesen Weg. Und das war bei mir auch relativ früh klar. Dann ist es ganz, ganz viel Übung und ganz viel Exposition. Ich erinnere mich, dass ich natürlich genauso angefangen habe wie Sie und diese Trockenübungen vollzogen habe, aber dann auch ganz früh eben schon entsprechende Kurse gemacht habe. Wir hatten damals in Göttingen so ein mikrochirurgisches Trainingslabor selber uns gebaut letztlich und haben an echten kleinen Gefäßen und Nerven unter dem Mikroskop mit Mikroinstrumenten trainiert nach der Arbeit abends, um auf dieses Niveau zu kommen. Und da steht und fällt alles wirklich mit der Stundenanzahl letztlich, also mit dem Training und mit der Erfahrung.
Also tatsächlich der ganz klassische Weg mit hoher Motivation, auch wirklich in die Übung zu gehen, mit der Leidenschaft dann auch für das Fach. Handchirurgie ist ja auch eine ganz spezielle Situation. Man hat mit einem essentiellen Körperteil, den man im täglichen Gebrauch vielleicht gar nicht bemerkt, wenn man da keine Einschränkung hat, zu tun. Ich erinnere das noch als sehr schöne Diagnostik auch, als sehr schön in dem Sinne, dass man auch Effekte für die Patienten bringen kann, die sie merken. Wie sehen Sie das im persönlichen Alltag, was diese Komponente angeht? Ist das auch etwas, was Sie motiviert und auch was zurückgibt dann an der Tätigkeit, wenn man die vielen Abendstunden vielleicht auch einrechnet, die man da investiert hat?
Also genau so ist es und Sie haben das ganz wunderbar beschrieben. Das ist die Faszination Handchirurgie letztlich. Die Hände sind das, was uns, wenn man das jetzt vielleicht so sagen darf, in der Evolution dahin gebracht haben, wo wir sind. Wir können feinst mikrochirurgisch arbeiten, wir können Pathetiken von Beethoven spielen, wir können aber auch tolle Möbel bauen. Wir machen ja alles mit unseren Händen. Auf der anderen Seite ist es eine Form des persönlichen Ausdruckes. Die Hände sind überall ein Spiegel der Seele. Ja, und auf der anderen Seite ist es dann natürlich dieses ganz abgestimmte Zusammenspiel dieser vielen kleinen Strukturen, die alle in der Hand sind, also die Knochen, die Sehnen, die Nerven, die Gefäße, die Muskeln, die die Hand dazu bringen, eben diese Bewegungen auszuführen. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, auch dieser mikrochirurgische Anspruch, die Faszination, hier die Funktion wiederherzustellen oder wieder zu verbessern. Denn es ist ja schon so, wenn die Hand einmal ausfällt, dann merkt man, was sie eigentlich alles macht und was einem dann fehlt. Und dass man ohne die Hand im Grunde sehr, sehr eingeschränkt ist. Und das merkt man dann zum Beispiel auch in der Arbeitswelt. Also wenn man sich mal verletzt, weiß ich nicht, am Bein oder so, kann man ja oft trotzdem arbeiten gehen. Aber wenn die Hand verletzt ist, dann fällt man erstmal eine gewisse Zeit aus. Und wie Sie gesagt haben, das merken die Patienten erst, wenn es soweit ist.
Apropos, man fällt aus wegen der Hand. Jetzt haben Sie ja in Ihrer Vita einige Stationen im berufsgenossenschaftlichen Umfeld. Das heißt, Sie haben auch viel mit Patienten zu tun, die Arbeitsunfälle hatten und gleichzeitig, wie bei natürlich allen anderen Patienten, auch mit der Fragestellung, wann bin ich wieder fit? Werde ich überhaupt wieder fit für den Job? Ist das eine Thematik, die Sie nach wie vor viel beschäftigt, weil Sie sind ja an einem Zentrum, das jetzt die hochspezialisierte Versorgung macht, wirklich in Teilen, so dass es kein anderer kann. Die Robotikhand hatte ich schon erwähnt, das hatten Sie im Vorgespräch erwähnt. Wie stellen Sie sicher, dass die Patienten auch wiederhergestellt im Alltag ankommen? Wie lange sind Sie in Kontakt?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in den berufsgenossenschaftlichen Kliniken oder überhaupt im Thema der Arbeitsunfälle spielt die Hand eine ganz besondere Rolle, eben aus dem genannten Grund, weil ein Ausfall, und das passiert häufig, eben hohe sozioökonomische Auswirkungen hat. Und nicht umsonst ist die Handchirurgie eins der Leuchtturmthemen in den BG-Kliniken, neben auch Verbrennungschirurgie, Querschnittsbereich. Das ist so. Und hier haben wir natürlich mit dem SGB VII, das uns letztlich erlaubt, mit allen geeigneten Mitteln die bestmögliche Therapie anzubieten und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, einen ganz anderen Rückhalt und können ganz andere Therapien anbieten. Und da sind wir nämlich wieder bei der robotischen Hand, also bei der bionischen Prothese letztlich. Das ist ja eine Entwicklung für amputierte Patienten, die technisch einfach sehr, sehr faszinierend ist. Also man hatte ja früher Prothesen, die hatten zwei Funktionen, die konnten die Hand öffnen und die Hand schließen. Und das ist natürlich noch nicht so viel, was man dann damit machen kann. Und eben diese bionischen Prothesen, die schaffen das über Duplikation der Signale, eben alle Bewegungen einzeln anzusteuern, die auch eine normale Hand kann. Also sie kann den Daumen den Langfingern gegenüberstellen, sie kann einzeln die Langfinger ansteuern, die Hand drehen, öffnen, schließen. Und das ist natürlich ein ganz faszinierender Bereich, der aber auch ganz teuer ist. Und da sieht man schon die Unterschiede zwischen SGB 5 und SGB 7 in dem, wie wir unsere Patienten versorgen können.
Aber grundsätzlich würde ich mal so interpretieren, würden Sie es gerne allen Patienten zur Verfügung stellen können, damit man dann auch die Funktionalität für alle Betroffenen gewährleisten kann.
Ganz, ganz unbedingt.
Sie haben auch schon jetzt ein bisschen angerissen, dieses Thema, ich bin Teil eines größeren Netzwerkes. Jetzt sind Sie natürlich in zwei Netzwerken, wir hatten schon gehört, der klassische SGB-5er-Bereich, die SGB-7er-Welt. Wenn wir jetzt einfach das nochmal abstrahieren und einfach aus Patientensicht sehen, ist das ja ein ganz wesentlicher Prozess von langfristiger Verantwortlichkeit und letztlich ja auch Nachhaltigkeit der Versorgung im Patientenalltag, vielleicht sogar um Folgekosten zu reduzieren. Wenn Sie jetzt so auf die Evolution Ihres Fachbereichs gucken, aber auch vielleicht auf die Evolution, die es an Begleitmusik braucht, damit Versorgung erfolgreich stattfinden kann, glauben Sie, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind oder sind wir da noch zu zentriert auf das Krankenhaus als Behandlungsort?
Da ist die Handchirurgie wahrscheinlich ein Paradebeispiel, gerade auch für die Veränderung, die wir jetzt in der gesundheitspolitischen Welt haben. Denn die Bandbreite Bandbreite von einer erforderlichen hochspezialisierten Therapie, wie es zum Beispiel bei Replantationen erforderlich ist oder bei seltenen Erkrankungen wie angeborenen Fehlbildungen bei Kindern, steht gegenüber der Tatsache, dass Handverletzungen zu den häufigsten Verletzungen überhaupt gehören und dass oftmals auch Bagatellverletzungen sind. Das ist eine einfache Fraktur, das ist eine einfache Sehnenverletzung, die ja genauso gut natürlich versorgt werden muss. Aber all die auf spezialisierten Krankenhäuser zu zentrieren, kann natürlich nicht funktionieren. Da reichen die Kapazitäten gar nicht aus. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Netzwerk zu entwickeln, um die Patienten mit möglichst kurzer Wartezeit und möglichst schnell an den richtigen Therapeuten, Versorger zu bringen, wo er auch hingehört und dass er an die Hand genommen wird, so ein bisschen, und nicht selbst sich den richtigen Behandler suchen muss.
Wir haben ja in der Reformdebatte auch sehr viel Diskussion gehabt zum Thema Koordination von Versorgung. Also die Koordination im eigentlichen Sinne, welche Kapazitäten habe ich wo, aber auch die Idee, wie kann ich Patienten in diesem Versorgungsweg auch wirklich besser leiten, damit sie diese Station auch finden, die Sie beschrieben haben, die auch wirklich adäquat ist für das Niveau, was ich brauche. Jetzt sind Sie gerade gestartet in diese neue Position. Damit natürlich auch, obwohl die Welt in der Handchirurgie auf dem Spezialisierungsgrad sicherlich klein ist, aber nochmal in der Form vor Ort ein komplett neues Netzwerk. Wie sind Sie in diesem Netzwerk angekommen? Wie versuchen Sie auch diese adäquate Einsteuerung der Patienten oder vielleicht auch die Nachsorge mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Umgebung, vielleicht in der Stadt Berlin, aber auch im Land Brandenburg drumherum zu koordinieren?
Das ist sicherlich die größte Herausforderung, die auf mich gewartet hat. Und im Zuge der Vorbereitung auch auf diese Position war das der Schwerpunkt. Ich habe mich auf Berlin vorbereitet. Ich habe mich auf die Versorgungsstrukturen in Berlin vorbereitet. Ich kannte Gott sei Dank aus dem handchirurgischen Netzwerk natürlich schon viele Kollegen, aber im Speziellen auch diese neue Kooperation zwischen Unfallkrankenhaus und Charité zu erfüllen und mit Leben zu füllen, das ist natürlich mein ganz, ganz wichtiger Anspruch. Und hier ist es erstmal wichtig, die Partner kennenzulernen. Das war mir einer der wichtigsten Punkte zu Beginn, mich vorzustellen, ins Gespräch zu kommen, die unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Und ich bin damit noch nicht fertig, weil es viele, viele Partner sind in Berlin. Und das eine ist die Abstimmung zwischen den großen Exzellenzzentren, den Krankenhäusern, aber dann eben auch die intersektorale Abstimmung. Und das ist das, was Sie gerade beschrieben haben. Das ist so entscheidend wichtig. Wir können eine noch so gute Operation durchführen, aber wenn die Nachsorge dann im niedergelassenen Bereich aufgrund von Terminmangel oder Nichterreichbarkeit nicht wie gewünscht stattfinden kann, dann ist am Ende das Ergebnis natürlich nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Oder auch andersrum, wenn ein Patient mit einer ambulant zu versorgenden Fingerfraktur, um das als Beispiel zu nehmen, von Arzt zu Arzt zu Arzt gehen muss, um endlich jemanden zu finden, der Kapazitäten hat, die zu operieren, die Fraktur dann vielleicht schon längst in Fehlstellung fest geworden ist. Das darf natürlich auch nicht sein. Und deshalb ist es mir hier ein großes Anliegen, eben auch zwischen Kliniken und Niedergelassenen die Kontakte herzustellen. Dafür habe ich jetzt bei der KV einen Qualitätszirkel beantragt, einen handchirurgischen Qualitätszirkel. Und der bietet ja letztlich die Plattform des Austauschs ganz niederschwellig, fachlich, aber eben auch strukturell. Und da habe ich die Hoffnung, dass das als Erfolgskonzept die Wege für unsere Patienten dann bahnt.
Sehr, sehr spannend. Und können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen beleuchten, wie funktioniert ein Qualitätszirkel? An welchen Themen arbeiten Sie da gemeinsam?
Ja, gerne. Also Qualitätszirkel soll erstmal seinem Namen Ehre machen, soll dazu beitragen, dass die Versorgungsqualität und Prozessqualität letztlich für unsere handchirurgischen Patienten in dem Fall verbessert wird und eben den Austausch ermöglichen zwischen den Kollegen, die an dieser Versorgung beteiligt sind. Das müssen gar nicht unbedingt nur ärztliche Kollegen sein. Auch Therapeuten sind herzlich eingeladen. Die spielen ja eine große Rolle in der handchirurgischen Nachsorge. Strukturell gibt es festgelegte Termine, 6 bis 12 Mal im Jahr, mit festgelegten Vorträgen auch zu unterschiedlichsten Themen. Das können fachliche Themen sein, aber eben auch ganz pragmatische Fragen zur Patientensteuerung beispielsweise. Und da geht man dann in den kollegialen Austausch.
Sie stellen sich die Frage ja auch, was Qualität bedeutet in Ihrem Fachbereich, nicht nur auf der lokalen und regionalen Ebene. Also ich finde jetzt schon mal sehr interessant den Aspekt, dass es Interprofessionalität braucht, dass es einen intersektoralen Angang gibt. Bevor ich aber zu Ihren internationalen Vorhaben komme, würde ich tatsächlich auch einmal eine Frage stellen, die vielleicht auch durchaus den einen oder anderen politischen Wunsch ausdrücken kann. Sie organisieren jetzt ja im Netzwerk auf der Basis des Systems, wie es ist. Und ich glaube, man sieht daran auch, dass man vorangehen kann und wie Qualität tatsächlich entsteht. Durch Dialog, durch gemeinsames Arbeiten und Verständigung, durch Austausch von Wissen von den jeweiligen Experten. Was würden Sie sich auf Systemseite wünschen, dass das noch mehr befördert oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle erleichtert?
Das ist eine gute Frage. Im Moment ist es so, dass Netzwerke immer dann oder nur dann funktionieren, wenn die Kommunikation stimmt, wenn die Partner sich kennen und wenn ein vertrauensvoller und verlässlicher Austausch etabliert ist. Es ist aber ja durchaus möglich, dass es Netzwerke gibt, in denen das nicht so gegeben ist oder in denen aufgrund der Regionalität einfach gar nicht so viele Versorger an einem Ort sind, wie jetzt in der Stadt. Und da bräuchte es jemanden, der die Aufgabe des Lotsen des Patienten übernimmt. Das mag, wenn man jetzt ganz futuristisch denken will, vielleicht in 15, 20 Jahren eine KI sein, die einen Überblick hat über einmal die Diagnose des Patienten, über den Spezialisten, den es dann braucht und vielleicht sogar einen Zugriff hat auf dessen freie Kapazitäten und den Patienten sozusagen digital an die Hand nehmen kann und sagen kann, dein erster Anlaufpunkt ist vielleicht die niedergelassene Praxis und hier ist der nächste Termin an dem Tag, so und so viele Kilometer entfernt. Und wenn der dann sagt, es muss das Krankenhaus sein, dann kann das anhand dieser Strukturen ganz barrierefrei organisiert werden. Das wäre so ein bisschen die Traumvorstellung, die wir vielleicht erreichen können. Da sind wir natürlich noch nicht.
Mhm. Lotsenfunktion natürlich auch vor dem Hintergrund des Beispiels, das Sie gebracht haben in Bezug auf die Dringlichkeit von bestimmten Prozessen. Das ist, glaube ich, auch aus Patientensicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, die richtige Versorgung zur richtigen Zeit zu bekommen. Wir kennen das ja auch aus dem europäischen Umfeld, dass es bestimmte Mindestwartezeiten gibt, die festgelegt sind, in denen ich tatsächlich dann, oder Höchstwartezeiten, in denen ich dann auch behandelt werden muss. Ich glaube, das ist ein hochspannendes Thema. Wir werden ja im Rahmen des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes auch sehen, inwiefern die jetzt angedachte Struktur und Leitungsfunktion größerer Kliniken oder Universitätskliniken dazu führt, dass diese Koordination sich verbessert. Aber ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, den Sie auch gebracht haben, ist nochmal das Thema der Lotsenfunktion, die primär diese Patientenverantwortung auch in sich trägt. KI-enabled oder nicht, aber auf jeden Fall mit diesem Fokus. Ich glaube, es ist etwas, was wir uns patientenseitig auch alle selbst wünschen würden, dass man da im Zweifel an die Hand genommen wird. Aber ich erwähnte ja schon mal beim Thema Qualität auch und Netzwerkarbeit Ihr europäisches und internationales Engagement. Sie bleiben ja nicht stehen bei dem Thema Qualitätszirkel im nächsten Umfeld, was, glaube ich, essentiell wichtig ist, sondern Sie arbeiten auch auf europäischer Ebene. Was hat damit der DASH-Fragebogen zu tun, den Sie im Vorgespräch erwähnten? Und was ist das überhaupt?
Ja, jetzt haben Sie ganz viele Aspekte in eine Frage gepackt. Ich versuche, das strukturiert zu beantworten. Wo fange ich an? Ich glaube, das erste Stichwort muss sein die Versorgungsforschung. Wir sind in meinen Augen in der Verantwortung, unsere Ergebnisse, die wir produzieren durch unsere medizinischen Behandlungen, kontinuierlich zu bewerten und zu überprüfen. Dafür kann man, ich sage jetzt mal, die Arztperspektive nehmen, kann sich Röntgenbilder anschauen und sagen, wunderbar, meine Fraktur ist toll verheilt. Oder, das ist natürlich jetzt der Trend, man nimmt die Patientenperspektive, die aber vielleicht sagt, ja, das mag sein, der Bruch ist schön verheilt, aber irgendwie kann ich mit meinem Finger doch noch nicht meinen Beruf als Kfz-Mechatroniker ausüben, weil ich es nicht schaffe, die Schraube zu drehen. Das heißt, aus der Patientenperspektive ist das Ergebnis vielleicht gar nicht so gut wie das aus der Arztperspektive. Und um das zu bewerten, gibt es patientenspezifische Fragebögen. Das sind diese PROMs, Patient-Related Outcome Measurements, die ganz, ganz wichtig sind, um eben diese Aussagen zu erhalten. Und einer dieser PROMs ist der DASH, der eben ganz spezifisch für den handchirurgischen Bereich beziehungsweise für die obere Extremität ausgelegt ist. Da geht es um Beschwerden und Funktionalität des Arms, Schulter, Ellenbogen, deshalb DASH. Dieser Fragebogen fragt ganz reguläre, banale Alltagstätigkeiten ab. Kann man sein Bett machen? Kann man die Tür öffnen? Kann man sich eigenständig ankleiden? Dann sind Items zum Schmerzempfinden da und so weiter. Aber dieser Fragebogen ist natürlich einer von vielen, ist eigentlich der Standardfragebogen, der bei allen handchirurgischen Erkrankungsbildern verwendet wird. Und jetzt kommen wir zum Europäischen. Es ist natürlich ganz schön, unsere eigenen Ergebnisse zu evaluieren, aber unsere Nachbarländer machen ja auch ganz, ganz viele tolle Sachen und die machen sie vielleicht auch mal ganz anders als wir. Und so ist es sehr, sehr lohnenswert, sich das anzuschauen und voneinander zu lernen. Es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Und dafür ist natürlich dann eine grenzübergreifende Auswertung, gerade von solchen Items der Versorgungsforschung ganz, ganz spannend, um die Ergebnisse vielleicht der unterschiedlichen Therapieansätze vergleichen zu können. Das ist so ein bisschen das Engagement meinerseits auf der europäischen Ebene. Denn der DASH ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Den gibt es ja nicht einfach so in allen Sprachen, sondern der ist entstanden englischsprachig, dann wurde er irgendwann deutsch validiert. Aber es gibt nach wie vor Länder im europäischen Bereich, die gar nicht über diesen DASH verfügen. Und die sind dann natürlich ausgeschlossen im Vergleich und auch in der wissenschaftlichen Kommunikation. Und das möchten wir nicht. Und diese Lücke möchten wir schließen. Und so haben wir, ich bin Vorstand von diesem Forschungskomitee von der Europäischen Fachgesellschaft, uns das als Herzensthema genommen und einen Grant, also eine wissenschaftliche Unterstützung letztlich ausgerufen, um diese Länder eben zu unterstützen, gerade diese wichtigsten Fragebögen in ihre Sprache zu übersetzen und dann auch zu validieren. Und das Validieren ist das vielleicht ganz spannend, denn man könnte ja denken, ja gut, den übersetzt man einfach und dann kann man den benutzen. Aber es ist nicht so, denn die kulturellen Unterschiede, wenn man zum Beispiel ans Öffnen einer Tür denkt. In Deutschland drücken wir die Klinke. In anderen Ländern wird aber der Türknauf gedreht. Und diese Frage aus dem DASH, haben Sie Probleme, eine Tür zu öffnen, betrifft damit ganz andere Bewegungsmuster. Und das muss natürlich angepasst werden. Und deswegen sind das richtig wissenschaftliche Projekte, solche Fragebögen anzupassen und an die jeweilige Nationalität eben zu validieren.
Das ist sehr, sehr spannend. Und Sie haben ja auch hier beschrieben, Qualität entsteht durch Übung, entsteht durch Netzwerkarbeit und Austausch und entsteht hier auch nach dem Forschen. Nach dem Forschen von Gründen für bestimmte Outcomes, warum läuft es hier besser, warum läuft es da schlechter und dann wahrscheinlich auch gemeinsam zu besprechen, wie kommen wir auf das nächste Qualitätslevel, wo liegen vielleicht noch die Unterschiede, wo wir von anderen lernen können. Also ein sehr integrativer Ansatz und ein sehr dialogorientierter Ansatz. Gucken wir mal auf die andere Seite von Qualität, nämlich das Empfinden, dass Transparenz vielleicht auch gefährlich sein kann, dass man vielleicht auch manchmal gar nicht genau vergleichen kann auf den letzten Risikostratifizierungsansatz genau, ob die Patienten eigentlich gleich fit waren, ob die OP gleich schwierig war, weil die Voraussetzungen schwierig waren. Kurzum, die Frage Qualitätsdiskussion eher als Sanktion und eher Ängste schürend. Wie begegnen Sie dem? Wenn man Outcomes misst, sieht man ja auch vielleicht, wer noch mal etwas besser operiert als die Nebenfrau, der Nebenmann. Wie wird das empfunden?
Das ist natürlich eine hochspannende Frage, der wir uns aber stellen müssen natürlich, wenn wir wissenschaftlich arbeiten und uns auf die Evidenz verlassen wollen, auf unsere Ergebnisse verlassen wollen. Da gibt es natürlich wissenschaftliche Methoden, um all diese unterschiedlichen Einflussfaktoren richtig einzuordnen und zu stratifizieren. Das ist ganz richtig. Ich glaube, ganz entscheidend ist dieses Wort Big Data. Wir können uns nicht auf Studien verlassen, die sich auf die Ergebnisse von 20 Patienten berufen. Aber wenn wir Studien haben, die Patientenzahlen von mehreren hundert, vielleicht tausend umfassen, dann kann man sich doch sehr wohl auf die Ergebnisse verlassen und solche einzelnen individuellen Faktoren verschwinden dann auch. Und dann ist die Gefahr, dass man vielleicht Ergebnisse falsch interpretiert oder in eine andere Richtung interpretiert, auch nicht mehr so hoch. Aber da ist eben dann der hohe qualitative Anspruch einer Studie der wissenschaftlichen Begleitung ganz, ganz wichtig.
Gucken wir mal ganz kurz auf das System der Qualitätssicherung in Deutschland, das ja ganz häufig von Strukturvorgaben lebt. Mhm. Also wie viel qualifiziertes Fachpersonal habe ich an einem Ort der Versorgung X und welche Weiterbildung haben die absolviert und dann wird es schon gut werden. Und wenn man es nicht vorweist, darf man es trotzdem noch machen, nur man bekommt kein Geld dafür. Jetzt mal sehr plakativ und kurz zusammengefasst. Sie haben ja einen ganz anderen Weg aufgezeigt. Outcome-Orientierung, forschend, lernend und dann auch gucken, selbstkritisch, wie kann ich mich verbessern? Was von den beiden Wegen sehen Sie als Zukunft? Oder können Sie beides sehr gut integrieren bei sich in der Klinik?
Ich glaube, da ist es ganz schwer, A oder B zu sagen. So wie es jetzt ist, muss ja eigentlich der erste Schritt auf diesem Weg sein. Es geht um Kennzahlen, natürlich. Es geht um etwas Messbares, was wir vergleichen können. Und wir werden es niemals schaffen, ein vollumfassendes Bild unserer Ergebnisqualität zu bekommen und auch so darzulegen, dass es nachvollziehbar und verständlich wird. Das heißt, dass das jetzige System natürlich seine Schwächen hat und die Kritiken kennen wir alle. Aber es ist zumindest ein Schritt auf diesem Weg. Und am Ende wird auch die rein patientenorientierte Sicht uns nicht vollumfänglich helfen, weil natürlich auch die Mitarbeit des Patienten zu einem gewissen Grad ganz, ganz entscheidend ist für die Ergebnisqualität. Und wenn ein Patient vielleicht seine Diabetes-Medikation nicht so nimmt, wie es vorgeschrieben ist und dann sein HbA1c eben nicht so ist und ein schlechtes Ergebnis bringt, dann hat aber ja das versorgende Zentrum, der Hausarzt, ja gar nichts falsch gemacht. Und das sind natürlich Spannungsfelder, die es ganz, ganz schwer zu fassen, die ganz schwer zu fassen sind. Und wo sich, denke ich, im Verlauf der Entwicklung der Qualitätsbeobachtung dann Kompromisse entwickeln müssen und Wege finden, dass man eben nicht den ganz harten Messstab ansetzt und sagt, nur die und alle anderen kriegen kein Geld, sondern dass man doch einen Weg findet, in dem die Versorgung gut durchgeführt werden kann, auch wenn vielleicht nicht die Maximalzahlen erreicht sind.
Und Sie sind ja auch Verfechterin für Qualität. Ich habe gesehen in Ihrer Vita Zusatzbezeichnung auch für das Thema QM. Es wird ja in Deutschland auch immer sehr viel über Bürokratie gesprochen und Komplexität. Und was wir tatsächlich jetzt, glaube ich, gerade im letzten Jahr politisch beobachten konnten, die Komplexität nimmt nicht ab, sie nimmt eher zu.
Ja.
Wo sehen Sie da vielleicht auch Bedarfe, dass mal abgespeckt wird? Und im Umkehrschluss, für das, was Sie als notwendig erachten, Wie machen Sie da Werbung, dass man da auch die Energie investiert? Weil das ist ja sehr, sehr viel Energie, die da auch noch reinfließt, zusätzlich zum eigenen Training, um in der OP-Technik gut zu sein. Auch noch das als Aufgabe zu begreifen, im Bereich Qualitätsmanagement Fortschritte zu machen.
Ja, das ist ein spannender Punkt, insbesondere jetzt in meiner Rolle, um all diese Tätigkeiten, die ja eben patientenfern sind, also diese ganzen dokumentatorischen Tätigkeiten zu rechtfertigen, gegenüber dem Team, den Mitarbeitern zu rechtfertigen, weil inzwischen ein erheblicher Anteil der Arbeitszeit auf diese dokumentatorischen und formalistischen Arbeiten verfällt, für die man sich ja nicht entschieden hat, wenn man sich für die Medizin entscheidet. Aber das ist genau der Punkt. Mein Argument ist dann immer, wir müssen nachweisen, erstens, dass wir uns vor der Operation viele und umfassende Gedanken gemacht haben, um dem Patienten die richtige Operation anzubieten. Wir müssen nachweisen, dass wir sorgfältig gearbeitet haben und das kann man eben nur mit ausführlichen, umfänglichen OP-Berichten. Und wir müssen im Nachhinein nachweisen, dass unsere Therapie die richtige war, mit Outcome-Analysen. Da kommen wir nicht drum herum, wenn wir den Anspruch haben, Exzellenz zu liefern und immer an der Spitze sein zu wollen. Und das ist aber dann auch eine Argumentation, die angenommen wird in meiner Erfahrung und die dann integriert wird in den Alltag.
Und Stichwort Spitze, Spitzenmedizin. Glauben Sie, das sind Ansätze, die sich auch gut reproduzieren lassen für die sogenannten Brot- und Butter-Themen? Oder ist das etwas, was in der Form und der Intensität einfach auch der Spitzenmedizin im Zentrum vorbehalten ist?
Ich glaube, diese Prozesse sind auch ganz wichtig, gerade in der Brot- und Buttermedizin. Natürlich in vielleicht etwas reduzierter Form, ganz klar. Aber da eine Struktur zu haben, eine Unterstützung zu haben, die all diese dokumentatorischen Aspekte problemlos in den Alltag integriert. Das kann sein, dass man eben das Digitale diktieren, die Spracherkennung, die Outcome-Fragebögen, die schon in einem iPad sind, die der Patient im Wartezimmer ausfüllen kann, die automatisiert in die Datenbank gehen und ausgewertet werden, dass man nicht händisch sitzt und Kreuzchen auszählt. Also das sind alles Dinge, die dafür natürlich erforderlich sind. Aber ohne die können wir weder unsere Qualität nachweisen, noch besser werden.
Ganz klares Statement. Vielen Dank. Auch wir als Deutsche Krankenhausgesellschaft beschäftigen uns sehr mit dem Thema Qualitätssicherung und natürlich auch mit dem Thema Outcome und sehen da drin tatsächlich auch ganz enorme Chancen, um dort vielleicht auch mal eine Reduktion von Bürokratie an der einen Seite hinzubekommen und gleichzeitig einen höheren Zielerreichungsgrad dann auch für Patienten zu gewährleisten. Also insofern sehr spannende, beispielhafte Diskussion. Wenn man das jetzt alles so hört, was Sie alles machen in 24 Stunden, ist das enorm. Also ich glaube, dass die meisten stolz und fröhlich wären, wenn sie davon nur die Hälfte schaffen würden. Was machen Sie, um einen Ausgleich davon zu bekommen? Oder sagen Sie, nein, mein Ausgleich ist am besten noch ein mikrochirurgisches Training zusätzlich?
Ja, das klingt, wenn Sie das so darstellen, nach einem sehr, sehr anstrengenden täglichen Kampf, ist es aber gar nicht. Ich habe ja Freude daran und ich mache das aus intrinsischer Motivation und empfinde das daher gar nicht als Belastung. Und natürlich braucht jeder Mensch einen Ausgleich, gar keine Frage. Den finde ich bei meiner Familie. Wenn ich nach Hause komme, dann sind all diese Themen ganz, ganz unwichtig. Meine Kinder interessieren sich nicht so sehr für die Qualitätsanalysen. Und dann werden halt Hausaufgaben gemacht und dann wird gespielt und dann werden sie ins Bett gebracht. Und das ist wirklich was, was einen nochmal so erdet jeden Tag.
Sehr schön. Frau Professorin Haarhaus-Wehner, extrem inspirierend Ihr Werdegang und auch Ihre ganz klare Befürwortung und Vertretung des Themas Qualität, Exzellenz, aber auch gleichzeitig immer wie dieser kommunikative Aspekt ins Netzwerk hinein, gemeinschaftlich mit anderen für das beste Ergebnis Ihrer Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich. Es hat großen Spaß gemacht.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.